Als sie um 8 Uhr morgens zum Bahnhof von Jinhua kamen, lagen verwundete Soldaten, frisch vom Schlachtfeld evakuiert, auf dem Bahnsteig verstreut. Ein Soldat mit einem blassgrauen Leuchten in seinen Augen sagte Vater, dass die Krankenhäuser in der Region keine Verwundeten mehr aufnehmen. Einige hatten sich mit Stroh zugedeckt, um sich zu wärmen, während andere Stroh zu einem Haufen aufwarfen und ihn in Brand steckten, um sich die Hände zu wärmen. Zivilisten kampierten im Freien auf jedem verfügbaren Platz, eingerollt in schmutzige Bettrollen. Die Kämpfe hatten den üblichen Fahrplan gestört und in der Verwirrung war nicht klar, ob die Bahn überhaupt ihren Dienst fortsetzen würde. Der Fahrkartenverkauf war gestoppt worden und wenn ein Zug einlief, drängten einfach alle hinein, ob sie eine Fahrkarte hatten oder nicht. Vater und seiner Familie gelang es, sich in einen Zug nach Nanchang durchzudrängeln und auf einigen Bündeln und Koffern im Korridor notdürftige Sitzplätze zu improvisieren. Der Wagen war absolut dunkel und still, abgesehen von dem Schluchzen eines oder zweier Kinder und den beruhigenden Schlafliedern ihrer Mütter. Vaters Gedanken entfalteten sich mit dem Rhythmus der rollenden Räder. Ungeachtet aller Schwierigkeiten war er wegen der Reise zuversichtlich. Die Weite des Landes auf beiden Seiten, die im Scheinwerferlicht der Lokomotive schwach zu sehen war, machte ihn froh und stolz darauf, Chinese zu sein. Und die Dunkelheit der Nacht ließ ihn ein fast schon religiöses Hochgefühl empfinden. Nach einem Halt in Nanchang fuhr der Zug weiter nach Wuhan. Es war mitten im Winter und die weitläufige Stadt am Flussufer war von einer riesigen Welle der chinesischen Regierung und des Militärpersonals aufgebläht, die man aus Nanjing evakuiert hatte, sowie von unzähligen Flüchtlingen aus Shanghai und anderen Städten im unteren Tal des Yangtze. Vater und seine Familie fanden im Aufnahmebüro einer Kunstschule eine vorübergehende Bleibe. Am 13. Dezember kaufte er von einem Zeitungsjungen auf der Straße eine Zeitung. Die Schlagzeile lautete: Nanjing, die Hauptstadt der Republik China, fällt. In den folgenden Wochen sollte Nanjing 480 Kilometer östlich von Wuhan unter den Händen der Japaner ein grausames Massaker erleiden. Der Krieg ist gekommen, schrieb Vater. Und durch die Ausdauer des Volkes, inmitten der Gebete des Dichters, wird der Tag kommen, an dem wir unsere Ketten brechen können. In diesem Moment muss ein Autor intensiv über folgende Frage nachdenken: Wie machen wir unsere Stimmen wirklich repräsentativ für das chinesische Volk? Unsere Stimmen müssen diesen Krieg als ein Ereignis behandeln, das untrennbar mit den Lebensbedürfnissen und revolutionären Zielen der ganzen Nation verbunden ist. Dieser Aufsatz mit dem Titel »Wir müssen kämpfen, bis die Freiheit unser ist« diente als Ai Chings Versprechen an seine Landsleute, indem er während der schmerzlichen Jahre der japanischen Besatzung ein klares Ziel artikulierte. Damals schrieb er das Gedicht »Schnee fällt auf Chinas Erde«, das in Auszügen wie folgt lautet: Chinas Straßen, sie sind holprig, sie sind schlammig. Chinas Elend und Leid, so weit und endlos wie diese Schneenacht. Schnee fällt auf Chinas Erde, Kälte riegelt China ab. Als er dieses Gedicht beendete, fing es wirklich an zu schneien. Und als er zum Himmel aufsah, kam es ihm so vor, als wäre das die Antwort der Natur, als würden die wirbelnden Schneeflocken auf seinen lang ersehnten Wunsch antworten, die Realität mit der Kunst zu verschmelzen. Für ihn war die Botschaft klar: Nur diejenigen, die zäh genug waren, den Stürmen des Krieges zu trotzen, werden imstande sein, bis zum Ende durchzuhalten.